Hallo und herzlich willkommen, liebe No-Uviso-Gucker, bei einer weiteren Ausgabe No-Uviso Studio Talk. Mein heutiger Gast ist Dr. Ansgar Schneider. Hallo, lieber Ansgar.
Hallo, Julia. Danke für die Einladung.
Gerne. Schön, dass du da bist. Ansgar Schneider ist aus Bonn angereist. Er ist Wissenschaftler, er ist diplomierter Physiker und promovierter Mathematiker. Er hat sich in seinem Leben sehr viel an verschiedenen Instituten, Universitäten und verschiedenen Ländern in der mathematischen Forschung hervorgetan. Aber seit 2014 beschäftigt er sich unter anderem mit 9/11. Wie kam das, Ansgar?
Das kam durch einen Zufall, weil ein Freund von mir, der Astrophysiker ist, den ich aus dem Studium kenne, der hat mir eine E-Mail geschickt mit einem Link zu einem Video, wo es um den 11. September ging, also um Gebäude 7. Mhm. Und ich hatte von diesem Gebäude noch nie was gehört, also das war ein Wolkenkratzer, der am 11. September eingestürzt ist. Und das hat mich sehr überrascht. Das hat, also ich konnte gar nicht glauben, was ich da sehe.
Du hast es für einen Scherz gehalten, oder?
Ich habe in der Tat, ja. Also ich habe gedacht, das ist irgendein Gebäude, das irgendwo in Chicago mal gesprengt wurde. Mhm. Also es ist sozusagen von der Bewegung her, es ist ununterscheidbar von der Sprengung. Ein riesiges Gebäude, 100 Meter breit, 186 Meter hoch, was einfach gerade nach unten geht. Das ist offensichtlich eine Sprengung. Hm. Und das ist natürlich irgendwo in Chicago gefilmt worden. Und jetzt auf YouTube hier bekomme ich jetzt mitgeteilt, dass das am 11. September passiert sei, was irgendwie so ein lustiger Gag im Internet ist. Hm. Das hat sich dann als falsch herausgestellt, diese erste Hypothese. Und ja, also so kam das dann, dass ich dann, also das war sozusagen mein Erstkontakt. Hm. Ich habe das dann erstmal auf Seite gelegt und nicht weiter darüber nachgedacht, weil einfach ich andere Sachen im Kopf hatte und natürlich auch nicht für alles immer alle beliebig viel Zeit hatte.
Ja.
Und habe. Und aber natürlich irgendwie. Also irgendwann habe ich mich dann angefangen zu fragen, ja, was war das jetzt eigentlich nochmal? Und das hat dann vielleicht so ein paar Wochen gedauert oder so, oder Monate, ich weiß nicht mehr genau, also wie jetzt die einzelnen Zeitabschnitte waren. Habe dann eben festgestellt, dass da jede Menge naturwissenschaftliche Aspekte gibt, die untersucht werden sollen. Hätten schon längst untersucht werden sollen, die auch immer noch untersucht werden können oder auch zum Teil zumindest. Also, und viele Dinge gibt, die von den amerikanischen Behörden nicht untersucht wurden, ganz bewusst nicht untersucht wurden. Und sehr, sehr viele, also wissenschaftliche, sagen wir, Unterlassungen. Man kann auch sagen, in gewissen Bereichen, also es ist auch einfach Betrug, sozusagen, also das war so, was ich dann im Laufe der Jahre gelernt habe. Also ich habe natürlich am Anfang keinen Überblick gehabt über das, was schon bekannt ist oder über das, was noch unbekannt ist. Das muss man dann natürlich erstmal alles lernen.
Wie bist du denn vorgegangen? Also wo hast du angefangen und...
Ja gut, also angefangen habe ich natürlich, also das war das Video, was ich auf YouTube gesehen habe, und dann habe ich natürlich, wenn ich das Schlüsselwort, das Stichwort kenne, also Gebäude 7 oder so, dann kann man dann natürlich danach suchen. Mhm. Und dann habe ich natürlich erstmal im Internet danach gesucht, was gibt's das, ist das? Und also eines der ersten, also nach dem ersten Video, also eines der zweiten, dritten Videos, das ich dann gesehen habe, das war dann ein Video von David Chandler, das ist ein amerikanischer Mathe- und Physiklehrer, der also die Bewegung von dem Gebäude vermisst. Und das Video ist völlig klar gemacht, also er misst sozusagen, er weiß sozusagen, er kennt die Kalibrierung für das Video, was er macht, also er hat da über die Stockwerke, also weil die kennt er die Längen, die im Video sozusagen wichtig sind. Und er misst einfach sozusagen Bild für Bild die Abwärtsbewegung und stellt dann fest, okay, über 2 Sekunden oder über 2 Sekunden fällt das Gebäude frei. Hm. Und das ist natürlich für einen Physiker also eine aberwitzige Aussage. Weil ein Gebäude natürlich nicht einfach frei fallen kann, weil da ja die Stützen sind, die das Gebäude stützen. Also jetzt Gebäude 7, das war jetzt ein Gebäude mit 82 Stahlstützen. Und diese 82 Stahlstützen, die also das Gebäude tragen, versagen jetzt in einer Art und Weise, dass das Gebäude einfach gerade nach unten geht.
Alle im exakt gleichen Moment.
Alle im exakt, also ja, also alle, zumindest die äußeren, im es gab 56 äußere, 58 äußere Stützen, 24 im Inneren. Und die Inneren versagen also einen kurzen Augenblick vorher. Also, und ja, dann der Rest. Mhm. Und ja, also wie erklärt man das? Das ist.
Na, das NIST hat es doch erklärt in seinem Bericht. Also im Commission Report kommt ja WTT 7 gar nicht vor, aber in diesem NIST-Bericht wurde doch gesagt, dass Feuer an einer, ich glaube, östlich einige Stahlstützen ja zum Nachgeben gebracht haben. Und dass deshalb der Zusammensturz.
Also das NIST hat einen Bericht veröffentlicht, das war 2008, wo die Hypothese eines feuerbedingten Einsturzes vorgeschlagen wird. Da kann man jetzt viele Dinge zu sagen, zu diesem Bericht. Mhm. Also der Bericht ist falsch und er ist unwissenschaftlich. Also zunächst mal war das NIST nicht in der Lage, die Bewegung des Gebäudes zu erklären. Mhm. Also weder, dass es frei fällt, noch, dass es in dieser symmetrischen Art und Weise frei fällt, sondern in den Computersimulationen, die haben ausschließlich Computersimulationen gemacht bei Gebäude 7, in diesen Computersimulationen verformt sich das Gebäude in irgendeiner, ja, in Anführungszeichen, natürlichen Art und Weise, so wie ich das von einem natürlichen Verformungsprozess erwarten würde. Also wenn das wenn die Stützen im natürlichen, bei einem natürlichen Zusammenbruch irgendeiner Art versagen und eine Stütze versagt und dadurch stürzt was herab, dadurch wird die nächste Stütze beeinträchtigt, die dann auch vielleicht knickt. Wenn also irgend sowas passiert, dann wird sich das Gebäude nicht überall gleichmäßig nach unten bewegen, sondern vielleicht an einer Ecke erst überfallen und dann das andere hinterherziehen. Und das wird irgendwie also so eine anorganische, keine steril gerade Bewegung sein. Und das sieht man in den Videos, also in den Simulationen, in den Computersimulationen, die gemacht haben, wie sozusagen das auch passiert, was man sozusagen natürlicherweise erwarten würde, wenn es ein natürlicher, feuerverursachter Einsturz wäre. Das sieht man in den Videos, aber das sieht man nicht in der Natur.
Ja.
Also die Natur ist falsch. Ja, wenn das Video stimmt, nur ist natürlich nicht die Natur falsch, sondern das Video ist falsch. Also die Simulation, die Computersimulation ist falsch. Also das passt einfach nicht. Es ist das, was sozusagen die Simulation hergibt, ist nicht das, was in der Natur passiert ist. Es ist eine falsche Darstellung, falsches Abbild der Natur. Das kann man sehr leicht sehen. Das sind ganz wesentliche Punkte, sind also nicht richtig erfasst in dieser Simulation. Jetzt kann man sagen, naja, vielleicht stimmt das halt vielleicht nicht so ganz. Aber immerhin ist ja in der Simulation der Einsturz aufgetreten. Also das ist auch nicht gut begründet, diese Aussage, weil die Simulationseingangsdaten sind nicht veröffentlicht. Das heißt, das NIST hat also gesagt, ja, wir erklären also die Eingangsdaten für die Computersimulation als geheim. Mhm. Und mit der Begründung, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet sei, wenn diese Daten veröffentlicht werden.
Dann kann man ja alles behaupten.
Ja, natürlich. Also das ist keine wissenschaftliche Vorgehensweise, natürlich. Mhm. Also es ist der Bericht, sozusagen das Ergebnisse, die Ergebnisse sind unwissenschaftlich. Also ja. Ich kann das nicht, ich kann nicht zeigen, wo der Fehler ist, aber nicht, weil ich sozusagen nicht intellektuell, kognitiv in der Lage bin, zu zeigen, wo der Fehler ist, sondern weil einfach die Eingangsdaten nicht veröffentlicht sind. Und also das ist natürlich keine Wissenschaft. Also es gibt keine wissenschaftliche Erklärung für einen feuerverursachten Einsturz von WTC 7. Das ist eine Tatsache. Mhm. kann man jetzt sagen, das ist jetzt schlimm oder nicht schlimm. Eine andere Tatsache ist, dass diese Art und Weise, wie das Gebäude einstürzt, dass ich genau weiß, wie ich das, wenn ich es absichtlich machen will, genau weiß, wie es geht. Nämlich durch eine Sprengung, also durch absichtlich solchen ingenieurstechnisch gut durchgeführten Abriss. Da gibt es viele Beispiele, wo das wunderschön geklappt hat, in genau so einer Art und Weise. Das heißt, also Wissenschaft ist natürlich zuallererst immer vergleichend. Also wenn ich irgendwo was sehe, was ich schon woanders kenne, ist die Vermutung zunächst mal, vielleicht ist das dasselbe Phänomen. Also wenn ich am Nordpol irgendwas sehe, was groß und weiß ist, denke ich, das ist vielleicht Eis. Und wenn ich am Südpol das gleiche Phänomen sehe, denke ich, das ist vielleicht die gleiche physikalische Ursache. Etwas naiv. Überspitzt.
Na klar, man weiß, was du meinst.
Also, und in diesem Sinne ist also die Aussage, dass das Gebäude absichtlich zerstört wurde, also gesprengt wurde, wenn man das so ausdrücken möchte, die einzige wissenschaftliche Erklärung, die es für den Einsturz dieses Gebäudes gibt.
Und das wird ja auch von vielen Augen- und Ohrenzeugen bestätigt, dass sie Explosionen gehört haben.
Ja.
Dem ist man ja auch nicht nachgegangen.
Dem ist man nicht nachgegangen, ja, das ist richtig, ja. Also, die Augenzeugenberichte sind jetzt bei Gebäude 7 gibt es die auch. Auch diese Verwunderung wie allerdings in einer etwas anderen Art und Weise, wie das bei den Zwillingsstürmen war. Also bei den Zwillingsstürmen sind die Augenzeugenberichten ein bisschen anders, weil sozusagen Gebäude 7, das ist erst sehr viel später eingestürzt, nachmittags um 5 oder 20 nach 5. Und die Zwillingstürme am Morgen, also Ortszeit, das Gebiet war dann evakuiert und es gab Sperrzonen, sozusagen, weiß ich wie viele Häuserblocks, 4 oder 5, näher durfte man nicht ran und die Feuerwehr hat dann da gewartet, was passiert und also die Augenzeugenberichte über WTC 7, die sich jetzt speziell auf WTC 7 beziehen, ja, die sind verwunderlich. Genauso verwunderlich sind auch die Augenzeugenberichte, die sich über den Einschutz, an den Einschutz der Zwillingstürme richten. Das ist oder weniger verwunderlich, aber sehr explizit in der Wortwahl, was also die Termini Sprengung, Bombe, Explosion, Sprengladung angeht. Also von den Einsatzkräften vor Ort, von den Feuerwehrleuten und Rettungskräften, die also ganz explizit sagen, ja, also ich habe gedacht, das Gebäude wurde gesprengt und das sah so aus, als explodiert der Turm oder solche Sachen. Also ganz dezidiert, auch nicht irgendwie so eine allgemeine Formulierung von, oh, das war jetzt so groß, so ein großes Rauschen und Trommeln, das habe ich ja, sondern wirklich ganz explizit die Terme Bombe oder auch dass sie von synchronisierten Sprengungen sprechen. Also eine ganz präzise Art, den Gebäudeeinschutz zu beschreiben.
Waren ja auch Fachleute da, also die sowas schon mal gesehen haben im Zuge ihrer beruflichen Laufbahn als Feuerwehrmann beispielsweise.
Ob man als Feuerwehrmann jetzt schon mal ein einstürzendes Gebäude gesehen hat, das weiß ich nicht. Also was die Feuerwehrleute sicherlich sicherlich noch nicht gesehen haben, ist also ein Stahlskelettwolkenkratzer, der einstürzt aufgrund von Feuerwehr. Das hat es außer bei den drei Gebäuden am 11. September, wenn ich der offiziellen Darstellung glauben will, noch nie gegeben. Also das ist sozusagen eine Singularität in der Raumzeit.
Der NIST-Bericht ist also deiner Meinung nach nicht nur lückenhaft, sondern unterlässt auch ganz wichtige Aspekte, wie beispielsweise, dass es einen freien Fall gegeben hat. Nun kann man ja nicht annehmen, dass dort inkompetente Menschen dran gesessen haben, die nichts von ihrem Fach verstehen. Also wie kann man sich dann erklären, dass da so ein lückenhafter Bericht zustande kommt?
Gerade um eine Sache richtig zu stellen, also der NIST-Bericht über Gebäude 7 erwähnt den freien Fall. Allerdings ist es klar, dass sie dieses empirische Datum nicht wirklich in der Analyse berücksichtigt haben. Warum weiß ich das? Das weiß ich deshalb, weil also der NIST-Bericht, der Abschlussbericht kam im November und im September, August gab es einen vorläufigen Abschlussbericht. Und der wurde auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Und also man konnte dann zu diesem vorläufigen Abschlussbericht auch Fragen stellen und so weiter und so fort. Und in diesem vorläufigen Abschlussbericht steht der Freifall nicht drin. Es hat dann aber der David Chandler, den ich eingangs erwähnt habe, eine Frage gestellt. Also man konnte da per E-Mail Fragen einrichten, Fragen stellen. Warum denn diese elementar einfach zu messende physikalische Größe nicht in dem Abschlussbericht auftaucht. Und dann hat der Shyam Sundar, der da also der Chef von der Sache war, ja, also irgendwie dummes Zeug geredet im Wesentlichen. Und also siehe da, 3 oder 4 Monate später, nach dem vorläufigen Bericht wurde das dann, also dieses empirische Datum wurde in den Abschlussbericht aufgenommen. Also die haben das dann gemessen, die Messung ist auch angegeben da. Aber natürlich haben die in den 3 Monaten nicht mehr sozusagen die, was ich was, 3 oder 4 Jahre vorher Arbeitszeit und die Computersimulation alle geändert und ja, oh, wir haben jetzt neue empirische Daten und alles ist, was wir uns überlegt haben, stimmt nicht mehr. Das haben die natürlich nicht gemacht, sondern die haben das sozusagen an einer Stelle einfach noch eingefügt und dann einfach so gesagt, naja, das stimmt ungefähr so mit unserer Computersimulation überein. Also die Messung selber hat übrigens auch noch einen systematischen Fehler. Ich weiß nicht, ob wir darüber reden sollen. Jetzt habe ich die Eingangsfrage eigentlich vergessen. Achso, wie man das erklären soll.
Wie man die Inkompetenz erklären Inkompetenz kann. Erklären oder soll. Ob ist das überhaupt Inkompetenz?
Ja. Ich weiß es nicht. Gut, ich meine, es ist eine Regierungsorganisation, die von der Regierung den Auftrag bekommen hat, erklärt doch mal den Einsturz. Und ja, also was soll man dazu sagen? Also die...
Okay, ich möchte dich nicht auf Glatteis führen. Andere Frage. Du bist ja aufmerksam geworden durch das Video deines Freundes, des Physikers, dass es dort ein Gebäude gibt, Nummer 7. Das kanntest du noch gar nicht und das ist auf unerklärliche Weise im freien Fall wie bei einer Sprengung runtergekommen. Gibt es noch andere Dinge an diesem Terrorakt am 11. September, bei den Towers beispielsweise, die Twin Towers, wo du sagst, nee, das kann doch jetzt nicht ein Flugzeug gewesen sein, was diesen Tower hat zum Einsturz bringen lassen. Also gibt es noch andere Dinge, über die du gestolpert bist, wo du sagst, aus meiner physikalischen Erfahrung heraus kann das so nicht sein, wie das erklärt wurde.
Ja, da gibt es ja sehr viel. Also ein plakatives Datum ist zum Beispiel, dass man Sprengstoff gefunden hat, ne? Im Staub. Also wenn ich den Staub untersuche, dann hat man Sprengstoff gefunden, also eine spezielle Form von Sprengstoff, also Nanothermit. Was sozusagen, das fiel nicht vom Himmel, dieses Resultat, sondern dem ging eine ganze Reihe von anderen Resultaten voraus, die vermuten haben lassen, dass da Thermit verwendet wurde, weil... Also das Klassische, das Typische, die Signatur von Thermit ist, wenn es reagiert hat, ist das Endprodukt von dieser Reaktion. Also Thermit selber ist einfach nur eine Mischung aus Eisenoxid und Aluminium. Und was bei der Reaktion passiert, ist, dass also das Eisenoxid gibt den Sauerstoff ab und der bindet sich an das Aluminium. Es entsteht also Aluminiumoxid und elementares Eisen.
Eisenkügelchen, ganz klein, ja.
Genau, und diese Reaktion ist, entsteht sehr viel Hitze. Das ist eine starke exotherme Reaktion.
Wie viel Grad ungefähr?
Die Reaktion, wie sie abläuft? Oh, das ist eine gute Frage.
Bei wie viel Grad findet man dann diese Eisenkügelchen? Also wie viel Grad muss vorgeherrscht haben, damit diese Reaktion stattgefunden haben kann?
Ich verstehe die Frage nicht,
ich hatte, glaube ich, gelesen, dass es bei knapp über 1500 Grad nur zu dieser Reaktion kommen kann und dass die Erklärung, dass das aufgrund des Flugzeugeinsturzes dazu gekommen sein kann, kann nicht stimmen, weil da hätte diese Temperatur nicht stattgefunden.
Also die 1538 Grad, das ist der Schmelzpunkt von Eisen. Also die, wenn diese Reaktion stattfindet, das ist das heißer als diese Größe. Aber diese Zahl kommt deswegen ins Spiel, weil es entsteht sehr viel Hitze und das elementare Eisen, was dabei entsteht, ist flüssig. Das heißt, wenn ich also dieses flüssige Eisen habe, was dann sehr fein verteilt ist in der Luft, zum Beispiel, wenn das jetzt irgendwie hier so reagiert, dann bildet das aufgrund der Oberflächenspannung Kugelform.
Ja.
Und wenn das jetzt abkühlt in der Luft, geht das sehr schnell, wenn das ganz kleine Kügelchen sind, also die so 10 Mikrometer Durchmesser haben, dann bleibt aufgrund der Oberflächenspannung die Kugelform erhalten.
Mhm.
Und was ich dann eben finde, ist eben festes Eisen in Kugelform, in diesen, also kleine, mikroskopisch kleine Kügelchen. Und das hat man gefunden, schon bevor man also sozusagen wirklich noch unreagiertes Nanothermit gefunden hat. Also das war 2003. Und da gab es eine Untersuchung von der RJ Lee Group, die von der Deutschen Bank beauftragt wurde, da die Staubproben, also das Deutsche Bankgebäude stand südlich des World Trade Center Komplexes. Und die haben also diese RJ Lee Group beauftragt, so Staubuntersuchungen zu machen und das sozusagen die Gebäudeschäden zu vergleichen mit dem Staub der Zwillingsstürme und sowas. Und die haben das gefunden und noch andere Hochtemperaturprodukte. Also diese Eisenkügelchen, das weiß ich, also wenn ich die so finde, dann weiß ich, die waren an einer Temperatur ausgesetzt, die über 1500 ja. 38 Grad Celsius war, also die Schmelztemperatur von Eisen. Also dieser Bericht weist noch andere Hochtemperaturprodukte nach, die also noch über von 1500 Grad liegen. Also die Also diese Untersuchung wurde dann auch, das war dann 2005, ja bestätigt von einer amerikanischen Regierungsorganisation, vom USGS, der United States Geological Survey. Die haben eine Studie gemacht, ja also im Prinzip, das war im Auftrag EPA, der Environmental Protection Agency, haben die sozusagen ja, so auf mögliche Umweltschäden und so gefahren. Also der ganze Prozess wurde ja sozusagen ständig überwacht. Und im Rahmen dieser, also mit Prozess meine ich die Neubau und Abriss und alles, im Rahmen dieser Untersuchung haben die eben auch diese Eisenkügelchen gefunden. Und nicht nur Eisenkügelchen, sondern auch Molybdänkügelchen zum Beispiel.
Mhm.
Molybdän, das hat einen Schmelzpunkt von über 2600 Grad. Das heißt also, man findet im Staub des World Trade Centers findet man Rückstände, die auf Temperaturen von über 2600 Grad schließen lassen.
Mhm.
Oder durch solche Temperaturen zu erklären sind. Und das ist natürlich aber witzig, weil das natürlich nicht Temperaturen sind, die irgendwie durch so ein Feuer entstehen, wenn da jetzt irgendwie ein Flugzeug abstürzt und da was verbrennt und dann Kerosin verbrennt oder so. Ja.
Wie kann denn so eine Temperatur entstehen?
Ja, eben durch so eine Thermitreaktion, also durch, durch eine Reaktion eines Explosivstoffes, eines Sprengstoffes, der eben solche Dinge ganz explizit hervorbringt. Also es ist ja also einmal die Temperatur und einmal auch, aber was bezeugt denn die Temperatur? Eben genau diese Stoffe, also Eisen und Molybdän, das sind also Stoffe, die man in der Thermitchemie verwenden kann, um solche Metalloxid-Metallgemische herzustellen, die dann zur Reaktion gebracht werden. Also es ist ein Forschungsfeld, was sozusagen in der Hightech-Ebene in den 90er Jahren angefangen hat, sich zu entwickeln. Und also das ist nur sozusagen ein empirisches Datum. Also diese Hochtemperaturprodukte die, mit diesen Metallkügelchen, die man findet. Man hat auch sozusagen eben sozusagen das Gegenstück von diesen Eisenkügelchen gefunden, also Aluminiumoxid in großer Menge im Staub, was jetzt nicht irgendwie Aluminiumoxid ist von den Flugzeugen oder so.
Hätte ich gerade gefragt.
Nee, also sondern das ist eben das Gegenstück zu den Eisenkügelchen. Das heißt also, wenn ich diese Eisenkügelchen finde und ich finde Aluminiumoxid in dieser Form, dann ist das ein sehr starkes Indiz dafür, dass da Thermit reagiert hat. Und also das ist das Vorwissen, was man haben muss. Und dann kam 2009 eben diese Studie von Niels Harrod und Stephen Jones und weiteren, so eine internationale Forschungskollaboration, die eben Staubproben untersucht haben und in allen Staubproben, die sie hatten, Rückstände von Thermit, also von unreagiertem Thermit gefunden, Nanothermit gefunden haben, was dann also bei 430 Grad ungefähr anfängt zu reagieren.
Hm. Vielleicht hatte das ja irgendein Büroangestellter in seiner Schublade.
Vielleicht hatte das ein Büroangestellter in der Schublade, ja.
Okay, also wir haben das Nanothermit und wir haben den freien Fall bei WTT7 und Augen- und Ohrenzeugen. Gibt es für dich noch signifikante Ungereimtheiten?
Ja, also ganz viel.
Nimm mal die signifikantesten vielleicht noch. Dafür reicht die Sendezeit vermutlich gar nicht, oder?
Also zum Beispiel, also was sehr, sehr wichtig ist in meinen Augen, ist die Pulverisierungsenergie für den Beton. Mhm. Also wenn ich irgendetwas zerkleinere, Beton, Granit, irgendetwas, und ich bringe das ich habe einen festen Block von dem Zeug und ich bringe das dann in Pulverform, brauche ich dafür ein gewisses Maß an Energie. Um das auf kleine Kügelchen, also nicht also Kugel, aber kleine Partikel unterhalb eines gewissen Durchmessers zu bringen. 0,1 mm, 0,01 mm und so weiter. Und jetzt ist beim Einschütz der Zwillingstürme im Prinzip sind alle Türme, die beiden Türme völlig pulverisiert.
Ja, es kommt Schutt.
Nichts mehr, was da war. Mhm. Also es gab die großen Stahlelemente, die noch sozusagen da waren, aber der Beton war völlig weg. Mhm. Und das hat die Leute gewundert natürlich und dann gut gab es also von Wissenschaftlern, die sich dazu unter Gedanken gemacht haben, gab es dann Arbeiten dazu, die den Energiebetrag ausgerechnet haben, wie groß ist denn jetzt eigentlich die Energie, die da wirklich für nötig war. Und die haben dann festgestellt, dass das ist alles im grünen Bereich, der die Energie, die also um diese Pulverisierung, wie wir sie hier vorfinden, die wir aufbringen müssen, die Energie, die wir dafür aufbringen müssen, das sind ungefähr 10% der potenziellen Energie, die die Türme, die Zwillingstürme hatten, aufgrund ihres Abstands vom Erdmittelpunkt, also die potenzielle Energie. Das war 2008. Und dann stellt sich aber heraus, oder beziehungsweise was die halt nicht gemacht haben, ist, also um diese Energiebetrag, um das auszurechnen, wie viel man da braucht, da geht eine physikalische Größe ein, die nennt sich Arbeitsindex. Das ist also genau die Größe, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, die also angibt, wie viel Energie brauche ich, um einen Brocken eines gewissen Materials auf ein Pulver der Größe 0,1 mm zu zerkleinern. Das ist eine materialspezifische Größe. Und also das ist eine Größe, die kommt aus dem Bergbau, aus der montanen Industrie. Also da muss man wissen, wie viel Energie brauche ich, um Granit und Quarze und sowas zu zerkleinern. Für Leichtbeton, das kommt im Bergbau nicht vor, da gab es keine empirischen Daten dazu. Das heißt also, was die gemacht haben in diesen Arbeiten, war, die haben sozusagen diesen Wert, der wichtig ist an dieser Stelle, haben die nicht irgendwie experimentell bestimmt, sondern der mathematische Modelle gemacht, um diesen Wert sozusagen mathematisch zu beschreiben und auszurechnen. Und dann kam eben das Jahr 2014, oder war es 12, da bin ich jetzt gerade mit den Zahlen nicht ganz beieinander, aber in dem Jahr, also in einem von diesen beiden, 12 oder 14, haben dann kanadische Ingenieure, der Robert Korrell und der Ken Sivakumaran von der McMaster-Universität, das Experiment gemacht. Das heißt, die haben also den Leichtbeton genommen, und haben den Arbeitsindex experimentell bestimmt.
Haben Sie das aufgrund 9/11 gemacht oder unabhängig?
Ja.
Also, okay.
Um genau diese Frage zu beantworten. Hm. Und was man dann also feststellt, ist, wenn man das experimentell macht, ist, dass dieser Wert, der also 2008 verwendet wurde in diesem Richtung.
10%.
Dieser Wert um Faktor 12 ungefähr zu klein ist.
Oh, das ist eine Hausnummer.
Das heißt, diese Aussage, dass also für die Pulverisierung ungefähr 10% der potenziellen Energie der Türme aufgebracht wurden, die ist falsch. Ja. Sondern tatsächlich ist für die Pulverisierung des Betons eine Energie nötig in der Größenordnung, die der gesamten potenziellen Energie der Türme
so
entspricht.
Viel. Wahnsinn.
Oder die, je nachdem, ist jetzt eine Frage, welche Abschätzung da richtig ist, entweder sogar leicht darüber liegt, leicht darunter liegt. Und das ist natürlich eine Unmöglichkeit, weil in der Physik der Energieerhaltungssatz gilt.
Ja.
Das ist eine der zentralen Größen in der Physik, dass ich nicht mehr Energie aufbringen kann, als ich vorher habe. Das heißt, ich kann Energie nur umwandeln. Und die mechanische Energie zur Umwandlung von dem Beton in Betonpulver, wenn die so groß ist wie die Gebäudeenergie, dann habe ich keine Energie mehr, um das Stahlgerüst auseinander zu pflücken, um ein Erdbeben auszulösen, all diese Dinge.
Also es muss massiv Energie reingebracht worden sein.
Ja, es ist mehr Energie bei dem Einsturz der Gebäude umgewandelt worden, als potenziell zur Verfügung, also an potenzieller Energie zur Verfügung stand. Und das, also alleine dieses Datum ist so fundamental, aus physikalischer Sicht, wenn ich das aus physikalischer Sicht betrachte, dass da endet sozusagen jede Diskussion. Also im Sinne von, natürlich endet keine Diskussion, aber sozusagen ist die Frage ist entschieden, wie das Gebäude zerstört wurde. Ist das Gebäude eingestürzt aufgrund von Feuer und aufgrund von Gravitation? Nein. Sondern es ist absichtlich zerstört worden. Und also das ist jetzt ein Datum. Jetzt kann man sagen, okay, das ist vielleicht falsch. Vielleicht haben der Korol und der Sivakumaran, vielleicht haben die Fehler gemacht. Mhm. Und in Wirklichkeit ist der Arbeitsindex doch viel kleiner. Mhm. Gibt es noch andere Gründe, die darauf schließen lassen, dass die Gebäude absichtlich zerstört wurden? Also die Zwillingstürme. Also Gebäude 7 auch. Ja, die gibt es. Also erstmal muss ich vorne anfangen. Also bei der Phänomenologie des Gebäudeeinstürzes. Was sehe ich denn überhaupt? Wie sieht denn das überhaupt aus? Was scheint denn der Fall zu sein? Wie verhält sich das Gebäude? Ist das so, dass ich, wenn ich hingucke und sage, okay, dieses Gebäude, was da jetzt steht, das macht sozusagen so eine organische Bewegung, dass also irgendwie das jetzt also absackt und dann irgendwie da bricht was weg und dann fällt da was über und also das ist irgendwie so. Oder ist es so, dass also sieht das Gebäude aus, als würde es explodieren? Also einfach, wie sieht's aus? Mhm. Und ja, es sieht so aus, als würde es explodieren. Mhm. Also ich muss das Video angucken und dann sehe ich, wie sozusagen wie sozusagen massive Ejektionen aus dem Gebäude heraustreten in alle möglichen Richtungen, weit unterhalb der Einsturzfront. Also wenn sozusagen das Gebäude einstürzt und ich also annehme, dass das obere Gebäudesegment, was jetzt also runterkracht, weil da ist ja ein Flugzeug reingeflogen und dann ist da großes Feuer gewesen, das hat die Struktur geschwächt. Und dann versagen jetzt zwei Stockwerke und dann kracht also der Oberteil herunter und zerstört dann Stockwerk für Stockwerk den Rest des Gebäudes. Dann habe ich also so eine klar definierte Einsturzfront, wo ich sehe, wie das jetzt runterkracht und man sieht, wie sozusagen die Einsturzfront nach unten vorwärts schreitet. Aber man sieht weit unterhalb der Einsturzfront massive Ejektionen von Gebäudematerial. Man sieht also am Gebäude, also das Gebäude war, also die Zwillingstürme waren ungefähr quadratisch. Und man in den Ecken des Quadrates, da waren keine Fenster oder so. Man sieht sozusagen wie aus den Ecken, da waren aber Stützen, stabile Stützen. Ja. Und man sieht wie aus den Ecken raus sozusagen Ejektionen treten. Da sind keine Fenster, also da kommt sozusagen durch, da wo die Stahlstütze ist, durch die äußere Aluminiumverkleidung treten da Ejektionen raus. All solche Beobachtungen, gibt es einen ganzen Haufen solcher Beobachtungen. Also wie die Stahlträger zur Seite wegfliegen. Warum fliegen die zur Seite weg mit Geschwindigkeiten von weit über 100 Stundenkilometern? Wie kommt das zustande, dass also nicht das nach unten fällt, sondern zur Seite fällt? Und da gibt es eine ganze Kaskade von solchen Beobachtungen, die also rein auf phänomenologische Art und Weise, wenn ich das also rein qualitativ betrachte, wie sieht's aus? Was scheint der Fall zu sein? Mir sagen, dass dieses Gebäude nicht aufgrund von Gravitation einstürzt. Das ist sozusagen der erste Eindruck, den ich bekomme, wenn ich einfach sozusagen das sozusagen im ersten Schritt analysiere und mir angucke, was passiert. Ich würde dann natürlich versuchen, diesen ersten Eindruck, wenn ich es korrekt formulieren will, zu widerlegen, indem ich halt herausfinde, dass es anders oder versuche herauszufinden, dass es anders war, indem ich halt entsprechend Modelle entwickle, die möglicherweise erklären könnten, dass es anders gewesen ist. Und das hat man auch versucht. Bajant und seine Co-Autoren, das ist ein amerikanischer Professor für Mechanik, die haben da Arbeiten geleistet, um das zu widerlegen, dass diese Türme absichtlich zerstört wurden oder um halt sozusagen zu erklären, dass es ein gravitationsbedingter Einsturz ist. Das Ergebnis diese Arbeiten oder die Ergebnisse dieser Arbeiten sind allerdings an den entscheidenden Stellen falsch. Also die Hauptaussage von diesen Artikeln ist, dass die Widerstandskraft des einstürzenden Gebäudes a priori zu schwach war, um den Einsturz zu stoppen, sobald er einmal angefangen hat. Und das ist falsch. Mhm. Also diese Aussage ist falsch. Das kann man innerhalb des Modells, das Sie selbst vorschlagen, kann man das zeigen, wie zu widerlegen ist. Ja, es sind also ganz aktuelle Forschungsergebnisse.
Ich würde das Gespräch gerne nochmal in eine andere Richtung lenken. Und obwohl das so interessant ist, wir könnten das wirklich noch eine Stunde ausweiten. Dafür reicht aber die Sendezeit nicht. Aber für euch, liebe Zuschauer, kann ich nur ans Herz legen, Ansgar Schneiders Buch zu lesen. Da ist der 11. September nochmal im Detail aufgerollt und kritisch hinterfragt. Alles, worüber wir gerade gesprochen haben, die Ungereimtheiten und die Lücken zur Forschung bzw. Pseudoforschung an 9/11, die Messungen an Universitäten oder auch einfach nur Beobachtung oder Augen-Ohren-Zeugen, das sind doch alles hochgradig brisante und interessante Informationen, um die sich doch eigentlich jede Zeitung reißen müsste. Aber das, was du mir gerade erzählt hast, habe ich noch nicht in der Süddeutschen Zeitung oder in anderen großen deutschsprachigen Magazinen gelesen. Woran kann das deiner Meinung nach liegen? Schon wieder so eine Glatteisfrage, oder?
Wenn ich das umfassend beantworten könnte. Also sozusagen die einfachste Antwort ist vermutlich, dass das halt ein Problem der Massenpsychologie ist. In einem Satz. Wenn ich das jetzt ein bisschen ausführlicher versuchen sollte zu analysieren. Also die großen Medien, also es ist ja nicht so, dass gar nicht darüber geredet wird in den Medien, sondern also in den, sagen wir mal, in den unabhängigen Medien, da kommt sowas ab und zu mal vor.
Wir reden ja jetzt auch hier darüber. Die großen anerkannten Medien.
In den Leitmedien, in den meinungsbestimmenden Medien. Da kommt sowas nicht vor. Jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie wir jetzt darüber geredet haben, sondern die Medien haben ein Klima geschaffen, in dem sozusagen diese Punkte, über die wir geredet haben, prinzipiell nicht vorkommen können, dürfen oder sollen. Sondern was passiert ist, es wird mit einer Scheindebatte, es werden Scheinargumente genannt, die dann durch andere Scheinargumente widerlegt werden. Es wird eine Scheindebatte geführt. Also es wird über Dinge geredet, die nichts mit den Sachfragen zu tun haben.
Nennst du mir ein Beispiel vielleicht?
Vielleicht. Wir haben jetzt gerade über naturwissenschaftliche Aspekte gesprochen. Da kann man ganz sachlich drüber reden.
Ja.
Die Naturwissenschaft, also man findet in keiner Zeitung, findet man so eine Aussage wie WTC7 ist über 2 Sekunden lang freigefallen. Es kann dann mal sein, dass vielleicht sowas gesagt wird wie, es gab da, oder die, jetzt kommt das Wort, auf das ich hinaus will, die Verschwörungstheoretiker behaupten, der angebliche freie Fall von WTC7 sei...
Der angebliche freie
Fall. Also solche Formulierungen kommen da. Also das Wort angeblich ist tatsächlich sowas, was dann so vorkommt. Oder auch, was ganz eben wichtig ist an dieser Stelle, ist dieses rotglühende Signalwort Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheorie. Dieses Wort ist ein völlig pseudowissenschaftlicher Begriff, der aber eine ganz massive Wirkung hat auf den Leser, beziehungsweise auch auf den Schreiber. Oder den, der irgendwie in dieser Kategorie denkt. Der also glaubt, dieses Wort würde irgendetwas real Existierendes beschreiben. Also zu diesem Wort muss man jetzt mal so grundsätzlich vorher was klarstellen. Also was dieses Wort leistet und was es nicht leistet. So wie das in den Medien verwendet wird, dieses Wort, beschreibt das Wort Verschwörungstheorie Dinge, die aus 3 unterschiedlichen Bereichen kommen, im Wesentlichen. Der eine Bereich ist ein Bereich, den man irgendwie so als pseudowissenschaftliche Ideen oder Vorstellungen über die Welt bezeichnen könnte. Also
Esoterik so?
Nee, nicht unbedingt Esoterik, sondern vielleicht, also so die Erde ist eine Scheibe.
Oh, okay.
Das, also die Leute sagen, also die Erde ist eine Scheibe und oder ich weiß nicht, also die Außerirdischen sind hier und also so fantastische, comichafte, kinohafte Vorstellungen
Hillary
über die
Clinton
Welt.
Hillary Clinton ist ein Reptiloid.
Irgendwie sowas. Ah. Also so wirklich so ganz, wo ich nicht glaube, oder gut, das sollte ich jetzt nicht so sagen, also ich kenne keine Person, die das ernsthaft schon mal gesagt hat. In der Zeitung steht, es gibt diese Leute, vielleicht kennen die Journalisten solche Leute. Ich weiß nicht, was die für einen Umgang haben. Das ist ein Bereich. Der zweite Bereich ist, dass es irgendwie um rassistische oder antisemitische Vorstellungen geht, dass man also sagt, ja, das ist jetzt eine antisemitische Verschwörungstheorie. Das sind also zwei Bereiche, die schon mal gar nichts miteinander zu tun haben.
Ja.
Das eine ist Rassismus und das andere ist irgendwie so merkwürdige Pseudowissenschaft oder fantastische Vorstellungen. Und dann gibt es eben diesen dritten Bereich. Und dieser dritte Bereich, das sind Aussagen über eine westliche Regierung, sagen wir mal so, über die amerikanische Regierung oder über vielleicht die deutsche Regierung oder und zwar nicht einfach irgendwelche Aussagen, sondern Aussagen, die der offiziellen Darstellung von dieser Regierung über einen Sachverhalt, über einem Sachverhalt, also widersprechen. Das heißt also, wenn jetzt also die amerikanische Regierung sagt, ja, also am 11. September sind diese drei Wolkenkratzer eingestürzt aufgrund von Feuer, dann würde jetzt in den Medien gesagt, jemand, der sagt, die Gebäude wurden absichtlich zerstört, das ist ein Verschwörungstheoretiker. Oder diese Aussage, dass die Gebäude absichtlich zerstört wurden, sei eine Verschwörungstheorie. Das wäre die Wortwahl, die dann kommen würde. Das heißt, also wir haben also diese drei Bereiche. Das eine ist irgendwie ja, komisch, verrückt, merkwürdig, Rassismus und dann kritische Fragen oder Fragen zu einem Kriminalverbrechen.
Ja.
Und da sieht man jetzt sehr deutlich, dass ich diesen Begriff, also dass dieser Begriff völlig wertlos ist, Verschwörungstheorie, weil ich solche drei unterschiedlichen Bereiche, wenn ich die zu einer Melange vermische, da kann nichts Sinnvolles bei rauskommen. Das ist sozusagen ein reiner Begriff, den ich verwende, damit die Assoziation des Zuhörers auf diese anderen beiden Bereiche gelenkt wird, also Rassismus und Pseudowissenschaft, um sozusagen die Untersuchung des Kriminalverbrechens, was ja de facto stattgefunden hat, irgendwie unangenehm zu machen. Dass also im Hinterkopf irgendwie diese Konnotation bleibt, also das sind doch irgendwie alles Rassisten oder Antisemiten. Und das sind doch irgendwie Leute, die verstehen überhaupt nichts von Wissenschaft, die glauben, die Erde ist flach. So diese Konnotation ist in dem Wort Verschwörungstheorie kodiert. So wie das in den Medien benutzt wird. Und das ist sozusagen flächendeckend so. Und natürlich ist, wenn ich sozusagen also diese Wortwahl so treffe, diese Wortwahl so vornehme, dann ist sozusagen klar, da ist die Schere im Kopf aktiv, die mir persönlich verbietet, mich sozusagen wirklich ergebnisoffen diesem Kriminalverbrechen zu nähern. Denn wenn ich das mache, dann begebe ich mich ja selber in diesem Bereich von diesen Verschwörungstheoretikern. Das heißt also, da ist eine Signallampe aktiv, die irgendwie so eine innere Sperre in mir erzeugt. Und offensichtlich ist das so, dass dieses psychologische Muster so stark ist, dass die Journalisten daran scheitern. Oder dass sie das nicht, also die Journalisten, also in den großen Medien, die Journalisten, zumindest ist mir noch keiner begegnet, bei dem es anders ist. Und das ist natürlich das, ja, also bei so einem wichtigen Thema wie dem 11. September, das Ende des Journalismus, also eines wirklich, wie eine Demokratie braucht, als Kontrollorgan, als vierte Gewalt.
Ja.
Also der Journalist oder der Journalismus als solcher sollte ja immer irgendwie versuchen, Regierungsentscheidungen, Regierungsaussagen kritisch zu hinterfragen. Und immer sozusagen bis ans letzte Detail kitzeln, stimmt das wirklich, stimmt das wirklich, stimmt das wirklich, stimmt das wirklich? Und nie aufhören zu fragen, stimmt das wirklich, stimmt das wirklich? Ist dieser Bericht richtig? Also in den Medien kommen dann solche Formulierungen wie, ja, das die Verschwörungstheoretiker einfach nicht aufhören wollen zu fragen oder so. Also da wird sozusagen pathologisiert, permanent nachzufragen. Also das, wo, sagen wir mal, Wissenschaft und Aufklärung darauf aufbauen, permanent nachfragen, das wird pathologisiert.
Ja.
Und das ist natürlich ein Zustand, der absolut schädlich ist für die gesamtgesellschaftliche Debatte. Und ja, also es ist ein trauriger Zustand.
Und dann kommt vermutlich auch noch hinzu, also ich gehe fest davon aus, dass in den großen Medienhäusern, in den Chefredaktionsetagen, da sitzen ja viele Chefredakteure auch in transatlantischen Bündnissen, also Atlantikbrücke oder ESPEN-Institut oder Trilaterale Kommission und so weiter. Und ich nehme nicht an, dass die dort gebrieft werden, so, ihr schreibt jetzt aber das hier zur NATO und das hier zu 9/11 und sowieso. Aber es herrscht doch, denke ich, ein sehr pro-amerikanisches geistiges Narrativ, was jeder kennt, ohne dass er es aussprechen muss. Und er weiß, wenn ich meinen bequemen Posten beibehalten möchte in diesem etablierten Medienhaus, dann bediene ich auch dieses Narrativ und werde den wahrscheinlich nicht, entschuldige den Ausdruck, ans Bein pinkeln. Okay, aber das ist die eine Seite, die Journalisten, die jetzt etwas von Verschwörungstheorie schreiben. Aber auf der anderen Seite haben wir den Leser, der auch das rot blinkende Alarmwort Verschwörungstheoretiker liest. Und was passiert dann bei dem? Leute, die die Zeit, die Welt, die Taz lesen, das ist überproportional, sind das gebildete Leute, Akademiker. Die müssten doch eigentlich sehr kritisch sein können. Haben Sie ja gelernt im Studium auch, dass man alles hinterfragt und dass Wissenschaft immer wieder widerlegen von Fakten ist und so weiter. Warum fressen die das so? Also warum entsteht da kein Zweifel?
Also das ist wahrscheinlich eine Mischung aus mehreren Sachen. Also einmal ist es vielleicht auch so eine gewisse Naivität, zu glauben, dass wenn wichtige Dinge irgendwie zu berichten sind, dass sie auch dann berichtet werden und dann auch im Feuilleton und im Wissenschaftsteil der Zeit oder so diskutiert werden. Dann ist es so, dass, also wenn ich jetzt irgendwie vor 5-6 Jahren, als ich von diesem Zeug noch nichts wusste, wenn mir da jetzt einer irgendwie so einen Artikel über Verschwörungstheorien vorgelegt hätte, wo dann irgendwie die, die Außerirdischen kommen und was weiß ich was, und dann irgend so ein antisemitisches so eine antisemitische Aussage über den 11. September oder so, dann würde ich doch denken, ja, warum soll ich mich denn mit so einem Unsinn beschäftigen? Denn natürlich wird irgendwie, dadurch, dass der 11. September in diesem Dreierspiel so vorkommt, wird automatisch abgespeichert, naja, da ist nichts zu holen. Weil natürlich gehe ich doch nicht davon aus, dass der Zeitjournalist mir jetzt irgendwie, ich gehe davon aus, der sagt mir die wichtigen Dinge. Und wenn ich das so gewohnt bin aus meinem Umfeld, also wenn ich jetzt Akademiker bin und also in der Mathematik zum Beispiel ist das so, es ist unmöglich in der Mathematik zu lügen.
Ja.
Weil in der Mathematik werden formale Aussagen getroffen, formale Aussagenketten, logische Aussagen, und wenn da irgendwo ein Fehler ist, ein kleiner Fehler.
Das fällt sofort auf.
Ja, das fällt sofort auf. Oder beziehungsweise, wenn es einmal aufgefallen ist, kann ich nicht mehr die Aussage beibehalten.
Ich mache es irgendwie passend oder so.
Genau, das geht halt nicht. Sondern sozusagen, es ist ja richtig, nein, falsch. Entweder oder. Da gibt es nichts, was dazwischen ist. Und wenn ich versuche, irgendwie so zu vertuschen oder zu betrügen, dann spätestens, wenn es einer nachrechnet, fällt das auf und dann kann ich das nicht mehr retten. Es ist unmöglich, sozusagen in diesem Sinne zu betrügen oder zu lügen. Und auch in der theoretischen Physik ist das so, oder in der Physik als solches, wenn ich Experimente mache und jemand will das Experiment nachmachen und das geht einfach nicht. Oder ich kann da in diesem Sinne in den Naturwissenschaften, in der Mathematik, in der Informatik, kann ich nicht betrügen. Ja, wenn ich einen Algorithmus entwickle und sage, der Algorithmus kann das und das, und dann testet das einer und das kommt aber nie das raus, was ich behauptet habe, das fällt auf.
Und dann denkt man, dass die anderen Disziplinen in der Wissenschaft ja dann auch nicht lügen, weil man das so gewöhnt ist aus seiner eigenen naturwissenschaftlichen Laufbahn.
Ja, also einmal natürlich, davon gehe ich, oder hoffe ich, oder gut, könnte ich jetzt Beispiele nennen, wo das de facto nicht der Fall ist, aber es ist einfach eine Prägung aus meinem Umfeld. Wenn ich in meinem Umfeld einfach gewöhnt bin, dass bei wichtigen Dingen nicht gelogen wird, oder bei sozusagen erkenntnistheoretisch wichtigen Dingen. Also wenn ich jetzt irgendwie, bei der Kindererziehung irgendwie, ich gehe nicht über die rote Ampel und heimlich gehe ich doch über die rote Ampel oder so, und Papa, bist du über die rote Ampel gegangen, oder irgendwie solche Fragen. Also das ist jetzt, würde ich jetzt nicht sozusagen als Lügen im erkenntnistheoretischen Sinne bezeichnen, sondern also wirklich um so wichtige Fragen, wenn es um so wichtige Fragen geht, so globalpolitisch oder so. Wenn ich da gewöhnt bin, aus meinem Umfeld, dass nicht gelogen wird, dass Lügen unmöglich ist, weil ja irgendeiner kritisch nachfragen wird und dann fällt es auf, es geht einfach nicht anders, dann ist aufgrund dieser Prägung vermutlich so, dass ich einfach, weil ich es nicht anders gewöhnt bin, davon ausgehe, dass das auch sagen wir mal, in der Zeitung so ist, weil sonst irgendein Journalist wird das doch aufgreifen. Und ja.
Ich wollte gerade fragen, kann es sein, dass da 2014 so auch ein bisschen dein Weltbild zerbrochen ist?
Jein. Also natürlich ist es historisch gesehen so, dass es in der Epoche der Menschheit nie irgendwie eine Zeit gegeben hätte, wo ja, also sagen wir mal, in irgendeiner Form die Regierenden, die Herrschenden nicht irgendwie sich durch kriminelle Methoden irgendwie ihre Situation versucht hätten zu verbessern oder irgendwie durch was auch, wie auch immer geartete Handlungen, die unmoralisch oder nicht zu rechtfertigen sind, also auf einer ethischen Skala, versucht hätten, solche Dinge zu machen. Der Satz war jetzt nicht ganz durch, aber ich glaube, man hat verstanden,
worum es geht.
Also, das ist sozusagen, wenn ich das jetzt 2000 oder 4000 oder 6000 Jahre Kulturgeschichte europäischen der ersten Hochkulturen, Mesopotamien und so weiter, da war das immer so.
Ja.
Der Glaube ist ja, oder zumindest ist ja das, was wir sozusagen an der Schule gelernt haben, dass jetzt Deutschland eine Demokratie ist und Amerika ist eine Demokratie. Und
freie Presse.
Freie Presse, freie Meinung, ist ja auch alles ganz frei und wunderbar. Und das aufgrund dieser Tatsache natürlich und aufgrund der Kontrollinstanz, wir haben also Gewaltenteilung, aufgrund dieser gegenseitigen Kontrollinstanzen, freie Presse als vierte Gewalt und so weiter, solche Dinge nicht mehr möglich sind. Das ist natürlich ein Aberglaube. Also es wird sich, egal wie das politische System gestaltet ist, wenn ich nicht permanent versuche, sagen wir mal, Transparenz zu schaffen oder die Gremien, die Leute austausche, wird das immer irgendwie so sich irgendeine Form von kölschem Klüngel, wie man im Rheinland sagt, einstellen, sodass der eine dann dem anderen Gefallen tut, so, das sind dann so die ersten Formen von Korruption und so weiter. Und das muss permanent beleuchtet werden. Wenn das unterbleibt und wenn sozusagen diese Gremien oder wenn sozusagen externe Gremien, die sozusagen gar nicht mehr unter parlamentarischer Kontrolle stehen, die gab es ja in der Geschichte, das ist ja bekannt belegt, also diese Gladio-Sachen zum Beispiel oder so. Wenn also oder Geheimdienste, die in die Exekutive gehen, also Terroranschläge in Neuseeland, die französische Geheimdienst, die Rainbow Warrior gesprengt hat, da Löcher in den Rumpf gebummt hat, also wo sozusagen, wenn solche Sachen passieren, die eben passieren können, weil da eben nicht genug Transparenz ist, dann widerspricht das dem Glauben oder dem, was wir sozusagen an der Schule gelernt haben, dass ja doch eigentlich wir eine Demokratie sind. Und die Frage ist jetzt, was heißt eigentlich das Wort Demokratie? Aber sozusagen der Idealzustand der Demokratie ist natürlich so, dass solche Sachen nicht möglich sind. Dass es keine exekutiven Unternehmungen von Geheimdiensten gibt, wie Gladio oder diese Sprengungen der Rainbow Warrior, die der Staat ausführt, also Staatsterrorismus. Und das sollte nicht so sein in einer Demokratie.
Ich habe gerade in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen, leider habe ich den Autor des Artikels vergessen, aber das ist leicht für euch nachzuvollziehen. Das war ein Artikel über Julian Assange. Da stand nämlich, also zum einen ist erstmal für eine Demokratie unablässig, dass Bürger informiert werden, damit sie sich aufgrund ihrer Informationen demokratisch einbringen können. Und dann wurde eben gesagt, und das fand ich so treffend, der Staat darf seine Bürger nicht belügen, auch in Form von Medien, es sei denn, er betrachtet den Bürger als Feind. Darum fragte ich dich auch, ob für dich vielleicht ein Weltbild zerbrochen ist. Das war nämlich, das begegnet mir so häufig, dass Menschen sagen, als ich durchschaut habe, dass an 9/11 etwas massiv stinkt, ist für mich so das Vertrauen kaputt gegangen, was ich in meine Regierung hatte oder in unsere Presselandschaft. Weil unsere Zeit schon fast zur Neige geht, lieber Ansgar, würde ich dich gerne noch fragen, da du ja aus der Wissenschaftswelt kommst, wie reagieren denn ehemalige Kommilitonen oder jetzige Kollegen, Wissenschaftsfreunde auf deine Forschung oder auch auf die Veröffentlichung deines Buches? Wie ist das Feedback von dieser Seite?
Nehmen das zur Kenntnis.
Und haben keine Lust, sich da mit dir intellektuell auseinanderzusetzen?
Nein, also manche also haben es gelesen, können dem nichts hinzufügen. Also ein Freund von mir oder Bekannter, ein ehemaliger Kollege, der weigert sich definitiv das Buch zu lesen. Er hat explizit gesagt, ich glaube das nicht, solange das nicht in der Zeitung steht. Hat er explizit gesagt so.
Oh.
Und das ist natürlich ein sehr...
Das ist unwissenschaftlich.
Ja, natürlich. Also es ist erstaunlich, aber hätte ich ja auch nicht so von ihm gedacht. Mm. Aber das ist, also ist aber die einzige Person, von der ich das jetzt so definitiv so sagen könnte. Mm. Ich meine, wie sollen die Leute reagieren?
Entrüstet?
Ja, also ein anderer Kollege von mir, mit dem habe ich am Telefon darüber gesprochen. Mm. Und dann habe ich ihn gefragt und also hast du Gebäude 7 schon gesehen? Am Telefon. Hm. Hat er gesagt, nee. Dann habe ich gesagt, ja, dann geh jetzt nach YouTube am Telefon, guck dir das an. Dann sieht er das und hat das so gesehen und dann hat er so gesagt, ja. Also scheint die Welt doch schlimmer zu sein, als ich dachte. Also, sind beides Professoren für Mathematik. Hm. Also es gibt da solche und solche. Manche wollen sozusagen irgendwie partout nicht sozusagen aus dieser heilen Welt raus, weil das natürlich auch Verantwortung erfordert. Oder sozusagen, die Vorstellung ist ja, wir leben in einer Demokratie. Und wenn wir das nicht mehr tun und wenn die Gefahr besteht, dass wir wieder abdriften in irgendein, ja, also ich will jetzt nicht sagen unbedingt faschistisches System, aber was so totalitär, so gewisse Dinge sich so langsam ausbreiten, dann muss ich doch von meinem Selbstverständnis als aufgeklärter Bürger sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und das erfordert natürlich Zivilcourage und Mut, das wirklich zu machen. Mhm. Und das ist einfach viel bequemer, einfach da zu sagen, ach, das... Kann ja sein, aber ich mache einfach hier meine Sachen und so. Also das, also die meisten Leute sind ja keine großen Rebellen oder Widerstandskämpfer, sondern sind halt Leute, die zufrieden sind, wenn sie mit dem Strom schwimmen können.
So. Ja, die ein fundamentales Sicherheitsbedürfnis haben. Das ist ja in unserer Bedürfnispyramide auch ziemlich weit oben.
Ja.
Umso mehr freut es mich, dass du so mutig bist und so viel Zivilcourage zeigst und der Welt dein Buch geschenkt hast. Ich hoffe, dass du damit noch viele Leute zum Aufwachen führen kannst. Lieber Ansgar, wir treffen dich wieder im Barcode mit Robert Stein. Da werden wir nochmal das rot schillernde Alarmwort der Verschwörungstheorie auf seinen wissenschaftlichen Standard mal unter die Lupe nehmen. Da freue ich mich sehr drauf. Für dieses Gespräch danke ich dir erst einmal sehr. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich fand es hochspannend. Ich hätte das Gespräch gerne noch, wie gesagt, länger gemacht. Und ihr, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Euch sei ans Herz gelegt. Lest es doch ruhig mal, sprecht mit anderen Menschen darüber. Ich bin gespannt, wie immer, auf eure Kommentare und ich freue mich, dass ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann, eure Julia.